Der Holstein 1:1 Podcast wird euch präsentiert von kn-online.de, euren News aus der Region. Viel Spaß bei der neuen Folge.
Moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Holstein 1:1, dem KN-Podcast über die Kieler Störche. Wir wollen auch diese Woche wieder darüber sprechen, was bei Holstein wichtig ist. Mein Name ist Clemens Beer, KN-Reporter, und mir gegenüber der landauf, landab bekannte Holstein-Experte Andreas Opa-Geidl.
Zu viele Ehre. Moin Clemens, schönen Dank für die Einladung.
Ja, ich habe gedacht, gestern beim Training, da kamst du ja an mit schwarzer Cap, schwarzem Mund-Nasenschutz, verspiegelter Sonnenbrille. Das sah so aus, als würdest du dich vor Blicken schützen wollen, vor Autogrammjägern.
nee, das war dann eher die Angst vor dem weiteren Absturz in den Tabellenkeller, dass ich das Abstiegsgespenst nicht erkennen wollte oder mich davor schützen wollte.
Aber Louis Holtby hat, glaube ich, auch reagiert, ne?
Ja.
Was sagte der? Du willst eine Bank ausrauben?
Ja, genau. Nee? Habe ich gesagt, ich muss erst seinen Kontostand wissen. Sonst lohnt sich das ja gar nicht.
Ja, also war wieder entspanntere Stimmung beim Training in Projensdorf. Gestern waren 16 Feldspieler dabei, 3 Torhüter und Awuku, Aslan und Benger haben individuell trainiert. Also so langsam ist die Personallage wieder etwas entspannter.
Ja. Und das ist natürlich auch gut so, wenn man denn bei den ganzen Corona-Fällen und Infektionen und Verletzungen und in An- und Abführungszeichen normalen Krankheiten, wenn man das betrachtet, wenn man da irgendwas Gutes rausziehen will, ist es vielleicht der Zeitpunkt, wo es so in dieser massiven Ausbreitung passiert ist, nämlich in der Länderspielpause. So hatte man, also man stellt sich jetzt vor, man hätte jetzt in diesen 2 Wochen noch ein Spiel gehabt oder irgendwas, also dann wäre es natürlich ein bisschen problematisch geworden. Aber so ist Licht am Horizont zu erkennen. Anders beispielsweise, oder beziehungsweise schlimmer hat es da, glaube ich, Darmstadt erwischt, wenn man den Ist-Zustand, der da kolportiert wird, betrachtet, mit 12 Corona-Infektionen. Und da standen ja auch nur 10 Feldspieler und 2 Torleute am Montag, genau, auf dem Trainingsplatz. Also, das ist dann schon mal eine andere Nummer.
Ja.
Aber man muss natürlich abwarten, inwieweit die bis zum Samstag, wenn es gegen Darmstadt geht, inwieweit die dann wieder freigetestet sind, die betroffenen Personen. Ne?
Wobei, Thorsten Lieberknecht hat ja jetzt gesagt, freigetestet heißt nicht gleich einsatzbereit.
Nee, sprich, ist klar.
Die sind noch nicht auf dem Trainingsplatz. Antreten müssten sie dann ja wahrscheinlich trotzdem, wenn sie freigetestet sind. Haben wir auch schon drüber gesprochen häufiger an dieser Stelle. Die recht kuriose Regel, ab wann ein Spiel abgesagt werden kann. Also Stand jetzt steht dem Auswärtsspiel dann am Samstag in Darmstadt nichts im Wege.
Nee,
die werden da ihre Spieler zusammenbekommen.
Das ist auch die Auskunft, die mir der sportliche Leiter, der hier bestens bekannt ist, Carsten Wehlmann, ehemals Chefscout und Torwarttrainer, mir auch mitgeteilt hat. Glaube ich auch nicht, dass da irgendwas von Absage bedroht ist. Aber die Aussage, dass freigetestet nicht gleich spielfit ist, das trifft es hundertprozentig. Ne? Siehe da bei Holstein jetzt, denn Philipp Sander und Johannes Vandenberg, auch zu Beginn der Länderspielpause, mit Covid-19 infiziert, die sind immer noch nicht im Training, ne? Und das hat auch gute Gründe sicherlich. Nicht, dass es denen jetzt extrem schlecht geht, aber eine, es ist ja was anderes, ob ich im normalen Berufsleben wieder einsteigen kann, weil ich mich noch ein bisschen schlapp fühle vielleicht oder sowas, aber nicht mehr positiv bin, oder ob ich Hochleistungssport betreiben soll. Da hat man eine große Fürsorgepflicht der Vereine, und das finde ich auch sehr gut, wenn dieser entsprechend nachgekommen wird.
Ja, auf jeden Fall. Mhm. Was gesagt, die beiden haben noch gefehlt. Ansonsten Hauke Wahl ist weiter nicht dabei. Wer hat noch gefehlt gestern auf dem Trainingsplatz?
Lass mich kurz überlegen. Hauke Wahl war nicht dabei. Ach so, ja klar, Finn Porath. Mit Sinnes Moses.
Der wird Sinnes noch länger Moses ausfallen, ist, richtig.
Genau.
Ich glaube, Joshua Mees war gestern wieder dabei.
Ja?
Ja.
Kann sein. Das hab ich jetzt. Das
also ist auf jeden Fall, die werden einen Kader zusammenbekommen, die Störche. Marcel Rapp hat gestern auch gesagt, wir brauchen wieder 2 Hände, um die Trainingsteilnehmer zu zählen.
Also, ja, das fand ich einen lustigen Spruch, das muss ich schon sagen. Aber man merkte, denn es sollte ja lustig sein, aber man merkte ihm auch die Erleichterung darüber an, dass er so einen Spruch überhaupt machen konnte. Ne?
Ja. Erleichterung auch, wenn wir noch mal ein bisschen zurückblicken, weil zum Glück ja auch vor der Länderspielpause dann dieses wichtige 1-0 gegen Ingolstadt herauskam mit ein bisschen Zittern. Aber ich glaube, das hat wirklich jetzt so ein bisschen die Lage wieder entspannt. Jonas Sterner hattest du gestern im Gespräch, der hat gesagt, er guckt nicht auf die Tabelle. Das ist natürlich auch so ein Fußballerspruch.
Ja.
Am Ende ist es auch egal, ob sie auf die Tabelle gucken. Mitkriegen tun sie es eh. Und
na klar.
Da war jetzt natürlich die letzten Tage das wieder ein bisschen entspannter.
Ja.
Genau.
Es sind nach wie vor jetzt sechs Punkte Vorsprung auf Relegationsplatz 16, belegt von Dynamo Dresden. Also dass Ingolstadt und Aue als die beiden aktuell direkten Absteiger als 17. und 18., dass die nochmal in die Verlosung mit reinkommen, was Relegation anbelangt oder vielleicht sogar den direkten sicheren Klassenerhalt, das kann ich mir jetzt ernsthaft nicht vorstellen. Aber gut.
Das ist schon eine Wahnsinnsserie, ja.
Ja, ja, aber auszuschließen ist das natürlich grundsätzlich auch nicht, aber ist schon sehr theoretischer Natur. Da muss man schon viel Fantasie entwickeln, um sich das vorstellen zu können. Aber auch 6 Punkte Vorsprung auf Platz 16, die Holstein ins Feld führt, sind nun überhaupt kein Ruhekissen oder sowas. Ne? Das ist bei dem Restprogramm, was sie haben. Und da ist das schon 7 Spiele noch. Da muss schon noch ein bisschen was passieren, weiß aber auch jeder, braucht man nicht groß drum rumzureden. Haben wir auch schon oft drüber gesprochen, oder wir hier und auch in anderen Kreisen. Da könnte man jetzt im ersten Moment sagen, 5 Spiele sind von den 7 Spielen sind gegen die Top, sind die Vertreter aus der Top 7 der Tabelle. Das könnte natürlich jetzt auf den ersten Blick ein Nachteil sein. Ich persönlich glaube fast, dass die gegen diese Mannschaften irgendwie konzentrierter als sonst zu Werke gehen und vielleicht die Schärfe noch mehr, die Sinne noch mehr geschärft sind. Also ich sehe das nicht unbedingt als Nachteil. Kann natürlich sich alles anders entwickeln, who knows.
Jetzt geht's dann ja, du hast es erwähnt, 5 aus den Top 7. Der erste wartet jetzt am Samstag mit Darmstadt. Mhm. Haben jetzt am Wochenende 1-0 gegen Ole Werners Werder Bremen verloren. Ansonsten ist das ja echt eine der Überraschungsmannschaften dieser Saison, das muss man schon so sagen. Eine unglaublich starke Offensive, 53 Tore, zweitbester Wert nach Schalke und gleich mit St. Pauli, die haben auch 53 Tore, Schalke hat 54.
Mhm.
Also da kommt oder könnte eine Menge Arbeit auf die Holsteiner Defensive zukommen.
Ja, und diese 53 Tore sind insofern auch ganz, wenn man die nochmal ein bisschen aufsplittet, sind insofern auch interessant zu bewerten, weil in der Hinrunde von den 53 Toren 24 Treffer auf das Konto der beiden Top-Knipser Luca Pfeiffer und Philipp Tietz gegangen sind. Zwei wirklich Schnapperglücksgriffe von dem sportlichen, leider schon erwähnt, Carsten Wehmann. Tietz kommt ablösefrei aus Wiesbaden. Der Pfeiffer ist kostenfrei ausgeliehen vom FC Midtjylland. Und aber mit Beginn der Rückrunde ist es auf einmal abgerissen bei denen. Da ist Ladehemmung. Pfeiffer hat seit 11 Spielen nicht mehr getroffen und Tietz hat in den Spielen der Rückserie genau einmal Treffer, getroffen. Ne? Ja. Also das ist schon witzig. Andererseits zeigt das natürlich auch, inwieweit die als Teamtor gefährlich sind, Darmstadt, ne? Weil sich natürlich die Resttorfolge dann auf diverse Schultern dann verteilt.
So ein bisschen hat jetzt auch die Torjägerrolle ein Ex-Kieler übernommen, ja. Aaron Seidel.
Genau.
Der hat jetzt 5 Saisontreffer, 4 in der Rückrunde.
Ja.
Hat jetzt auch gegen Bremen und davor in dem Spiel hat jetzt zweimal auch von Beginn an gespielt, nachdem er als Joker wirklich überzeugt hat. Also der spielt eine richtig starke Rückrunde.
Ja, genau. Genau. Und ein anderer Ex-Kieler hat in Dresden in der 93. Minute getroffen, der sonst eigentlich beim Torabschluss super Vorlagen macht und super vorarbeitet und ein extrem wichtiger Spieler ist, aber im Torabschluss eher so die Bälle dahin donnert, wo er eigentlich herkommt, nämlich in Richtung über die Alpen weg oder sowas. Ne? Der Österreicher Honzi Honzak, auch ein wichtiges Rädchen im Darmstädter Spiel, auch wenn er häufig nur eingewechselt wird, aber ist natürlich eine schöne Power, wenn er mit seinem Tempo losmarschiert. Das ist schon eine gute Truppe, also gibt's nichts, ne?
Richtig stark, auch Tobias Kempe, schon jahrelang dabei bei Darmstadt, ist jetzt auch so richtig zum Führungsspieler geworden.
Ja.
Er hat gerade auch im Kicker-Interview gesagt, angesprochen auf den Aufstieg. er hat mal den Jungen sozusagen gesagt, das ist wirklich was, was man mal erleben muss, mit Darmstadt aufzusteigen. Also
da ja, er hat schon
eine große Euphorie da.
Ja, er hat es erlebt vor knapp 7 Jahren und hat dann damals am letzten Spiel da auch den entscheidenden Freistoß geschossen zum 1:0, der den Aufstieg dann bedeutet hat. Also er weiß schon, wovon er spricht, hatte ein bisschen über ein paar Jahre so ein bisschen Orientierungsprobleme, auf welcher Position er sich wohl besonders wohl fühlt. Aber nun hat er die gefunden und ist natürlich für seine bärenstarken Freistöße und Eckstöße bekannt. Also auch ein Alarmsignal für Holstein, ein personifiziertes.
Genau, und alles zusammenhält der Trainer Thorsten Lieberknecht, das scheint auch so richtig zu passen.
Unkaputtbar.
So seine, genau, und diese Power, die der halt mitbringt, ja. Man kennt das ja auch schon, er hat es auch schon mal geschafft mit dem Bundesliga-Aufstieg mit Braunschweig.
Ja.
Das ist allerdings auch schon ein paar Jahre her. Der Thorsten Lieberknecht war ja gerade in den Medien, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, weil die zu Hause eine
ukrainische
Familie, ne? Oder eine Mutter mit Sohn, glaube ich, aufgenommen haben. Das war auch eine echt schöne Geschichte.
Da ja, das ist auch bestimmt, habe ich jetzt leider nicht gesehen, ich habe es nur gelesen davon.
Ja.
Und das spricht einfach, das ist authentisch. Das macht er nicht, um irgendwie um Schlagzeilen zu generieren oder sowas und ein positives Image zu bekommen. Das ist dessen naturell. Und deshalb passt er wahrscheinlich auch so gut nach Darmstadt, weil das Ganze natürlich ein bisschen anders als in Kiel oder beispielsweise, ja, aber so eine ähnliche Situation ist. Ja. Ne? Man hält zusammen. Die mannschaftliche Stärke gibt den Ausschlag und so weiter und so weiter. Ne? Und dafür steht natürlich ein Trainer wie Lieberknecht, der unvergessen hier 2018 war es, im Juni oder sowas, dann hier mit 2:6 abgeschmiert ist im letzten Spiel und abgestiegen ist und auf dem Rasen bitterlichste Tränen geweint hat und nach 10 Jahren dann aus Braunschweig sich verabschiedet hat.
Du hattest das eben gesagt, das finde ich auch so schön an der Geschichte. Es gab jetzt noch nicht die Home-Story begleitet von dem Fernsehteam von Sky zu Hause, sondern das wurde alles sehr unaufgeregt kommuniziert. Er hatte ja angekündigt in der Pressekonferenz, dass das Hause Lieberknecht steht offen und es steht tatsächlich offen. Jetzt hat er sich noch einmal geäußert, wie so das Zusammenleben läuft. Das ist schon echt eine tolle Aktion.
Ja, finde ich auch, muss ich auch sagen.
Jetzt treffen die Störche auf Darmstadt am Samstag 13:30 am Böllenfalltor und dann wird's für einen Kieler auch sozusagen eine Reise in die Heimat. Marco Komenda, gebürtiger Darmstädter, hat 11 Jahre bei Darmstadt in der Jugend gespielt. Der hat gesagt, das wird ein besonderes Spiel für ihn. Also er will ordentlich seine Freunde ärgern. die sind in dem einen Spiel mal ausnahmsweise nicht für ihn.
Ja, es ist häufig so im Profifußball, dass man dann doch auf seinen Ausbildungsverein, nach diversen Vereinswechseln dann meinetwegen auf seinen Ausbildungsverein trifft. Und das hat immer irgendwie eine besondere Note für jeden einzelnen Spieler. Es ist ihm herzlich zu gönnen, dass er da gut besteht und dass er da seinen Spaß hat. Natürlich auch im Interesse der Kieler Fußballgemeinde wäre das natürlich schön. Aber es ist eben wirklich auch ein Stabilbaufaktor der noch etwas fragilen Defensive. Das ist eben Marco Komenda, ne?
Bist du überrascht, dass er so schnell ja auch nach seiner Verletzung dann ja auch auf das Niveau gekommen ist? Er wurde gegen Schalke reingeworfen. Das war dann auch so ein bisschen der personellen Situation geschuldet. Immer wieder fiel dann da jemand aus. Hauke Wahl fällt schon sehr lange aus. Das heißt, da war eine Lücke, aber du hast es eben gesagt, er ist wirklich der stabilste Teil in der Dreierkette in diesem Jahr.
Ja, wie soll man das beschreiben? Er hat ein gutes Auge offensichtlich, eine gute Antizipation, was Zweikampf und ähnliche Geschichten anbelangt. In der Spieleröffnung ist das nicht immer ganz elegant. Da ist auch schon mal
das Langholz
dazwischen irgendwo. Macht aber auch nichts. Das muss ja auch sein. Zauberer oder Versuchszauberer gibt es ja genug.
Vielleicht ist es aktuell sogar auch mal besser, den Ball
natürlich, rauszuschlagen. Natürlich, klar. Ja. Na, aber da sind eben als Verteidiger, was er ist und was er gelernt hat und wozu er sich auch bekennt, der hat ja jetzt nicht den Anspruch, da irgendwie als Spielmacher aufzutreten, sehr sympathisch zurückhaltend, der Marco. Und er hat eben auch die besten Werte. Ne?
61% Zweikampfquote, das ist...
Ja.
Jetzt auch kein überragender Wert für einen Innenverteidiger, aber also nicht schlecht und auch der beste im Vergleich zu Teska, Lorenz und Wahl.
Ja, und da muss man bei 61%, das ist ja dann über die gesamte Saison bezogen, genau. Wobei er natürlich noch nicht so viele Spiele hat, wie du ja schon gesagt hast. Da hat sich ja gleich im ersten Saisonspieler diesen Mittelfußbruch auf St. Pauli zugezogen. Aber trotzdem ist das über ein paar Spiele gesehen, ist das trotzdem relativ gut, weil da ist dann auch ein Spiel bei, wo du vielleicht nur 50% Zweikampfquote hast, aber da gibt es eben auch Spiele mit 80, 90. Mhm. Und da fängst du natürlich situativ dann an, interessant zu werden, wenn ein Spieler jetzt, ich sag mal so, eine Passquote ist sowas ähnliches, ne? Aber Toni Kroos hatte über Jahre eine Passquote von 95% ungefähr. Ja, da waren aber jetzt auch 300 Querpässe über 5 Meter dabei, die auch wichtig sind. Ne? Das will ich überhaupt nicht schmälern und die auch ihre Bedeutung haben. Aber ein Verteidiger ist dann eben so, wenn da mal ein Spiel ist mit 100% Zweikampfquote oder 90% Zweikampfquote, da sticht dann schon hervor. Ist gar nicht so schlecht, die mit 62%.
Passquote übrigens, wo wir schon dabei sind. Ich habe jetzt den Wert nicht mehr im Kopf, aber die war bei Komenda tatsächlich auch im Vergleich nicht allzu gut. Also,
nee.
Das stimmt schon.
Das überrascht nicht.
Da war schon.
Aber was, worauf man, dass man, der ist glaube ich 1,84 groß, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, so die Daten. Der hat aber ein wunderbares Timing bei Kopfbällen, ne? Ja. Also das finde ich echt gut. Und das nicht nur defensiv, auch offensiv. Das hat er noch nicht so bewiesen, aber wir haben es schon im Training gesehen und in Testspielen konnte man es auch schon beobachten. Also da sollte er durchaus noch ab und zu noch mehr Zutrauen haben, weil er das wirklich gut kann, ne?
Vielleicht ja schon gegen Darmstadt.
Ja, möglich ist alles, ne? Möglich ist alles.
Oder er rettet wieder wie gegen Ingolstadt. Da hat er ja in der 63. also zum Glück noch den Ball von der Linie gekratzt.
Ja.
Da war Kollege Thomas Dehne auch sehr dankbar, hat er nochmal im Gespräch gesagt.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Also das hätte eigentlich zu der ganzen Serie von 4 Niederlagen in Folge davor hätte es gepasst, dass man denn gegen Ingolstadt durch so ein Eierding da vielleicht zumindest nur den Außen nur unentschieden spielt oder möglicherweise am Ende sogar noch verliert. Also das war schon, da ist das Spielglück in Form von Marco Komenda auch wieder nach Kiel zurückgekehrt, was vielleicht in den Spielen zuvor auch ein bisschen gefehlt hat. Nichtsdestotrotz sind das natürlich immer wieder diese Dinge, die einfach nicht passieren dürfen. Ne? Also diese individuellen Schnitzer haben wir schon tausendmal drüber gesprochen, aber man fragt sich natürlich, wann hört das endlich mal auf? Wenn die Mannschaft, die müssen ja gar nicht spielerisch alle auf 100% im Spiel kommen. Das ist es ja gar nicht. Wenn sie diese Kardinalschwäche von individuellen Fehlern im Aufbauspiel, wenn alle in Vorwärtsbewegung sind, im eigenen Strafraum nicht genug Zugriff da ist, nicht im entscheidenden Moment nochmal versucht wird zu blocken oder der Keeper eben mal nicht den Ball fallen lässt, völlig also ohne große Bedrängnis, dann können die wirklich jeden schlagen, ne? Das ist so, ne? Wäre da jetzt vielleicht in Topform, vielleicht nicht im Moment, wenn die in Bestbesetzung wären, aber der Rest, also da können sie jeden schlagen, ne?
Hat man ja auch schon gesehen.
Ja.
In diesem Jahr hoffen wir, dass Holstein vielleicht nochmal jetzt doch dahin zurückkommt.
Ja, aber nimm zum Beispiel das Spiel gegen St. Pauli da direkt vor Weihnachten, 3-0. Super Event, also hat mega Spaß gebracht. Aber die ersten 5 Minuten hätte Holstein auch 0-2 hinten liegen können. Da haben sie das Spielglück gehabt und das brauchst du einfach. Und dann gehst du vielleicht mal in Führung und dann kommt der Rest auch vielleicht von alleine.
Vielleicht ist es jetzt auch nochmal, wenn du schon St. Pauli ansprichst, da war auch das Abendspiel gegen Dresden, da war auch das Abendspiel gegen Werder, alle vor vollem Haus. Vielleicht ist es jetzt doch nochmal so, gegen Ingolstadt auch mal wieder volle Hütte, auch wieder ein Sieg. Tatsächlich, dass dieses volle Holstein-Stadion jetzt im Saisonendspurt nochmal wirklich ein Fund sein könnte für Holstein, wenn man sich so die Bilanz anguckt. Wann gab es mal Heimspiele? Und das waren dann, ich kann mich ehrlich gesagt auch nur an die 4 erinnern, wo wirklich auch die Fanszene da war, wo es richtig laut im Stadion war.
Ja, wobei Holstein natürlich lange als Geistermeister galten. weil sie in den Geisterspielen natürlich in der ersten Corona-Phase da eben so super performt haben und da kommt natürlich dieser Spruch Geistermeister. Nein, aber ich denke auch, dass volle Ränge eher beflügeln, sowohl Holstein als auch den Gegner, aber vielleicht dann Holstein ticken mehr. Wäre wünschenswert.
Und in Darmstadt ist es dann natürlich immer ein Auswärtsspiel. Da müssen sie trotzdem zeigen, dass sie auch gegen das Publikum am Böllenfalltor bestehen können.
Ja, wobei angeblich soll es ja ausverkauft sein mit 14.500 Zuschauern oder man rechnet von den Darmstädter Verantwortlichen damit, dass es ausverkauft wird. Und die Spielstätte ist dann so ein bisschen das, was Holstein möglicherweise in den, oder Fußball-Kiel in den nächsten Jahren
droht, ne?
Droht. Nämlich, das ist seit, ich glaube, Anfang 2018 haben die begonnen, mit den Umbaumaßnahmen begonnen.
Das ist irre,
und die sollten im letzten Sommer schon oder Herbst letzten Jahres schon fertig sein.
Ja.
Und dann aber endgültig in dieser Sommerpause und beides nicht. Na, das zieht sich bis in den Herbst hin, vielleicht noch bis in den Winter, man weiß es nicht genau. Ist ja klar, kann ja auch niemand wissen. Lieferschwierigkeiten, Stahl, alles Mögliche, Beton ist nicht mehr. Die Kosten wurden damals veranschlagt, habe ich mal nachgeguckt, für den Umbau mit 28,5 Millionen. Also da muss ich, glaube ich, kein Wirtschaftsweiser oder kein Bauweiser sein, wenn ich sage, das ist bestimmt das Doppelte jetzt. Also das wären dann so deutlich über 50 Millionen. All das sind Geschichten. Andererseits sagt der Vorsitzende von Darmstadt oder der Vereinsboss, wenn wir das jetzt nicht gemacht hätten, hätten wir den Laden irgendwann dicht machen müssen. Ne? Und zum einen, warst du schon mal am Wöllenfalltor in den Katakomben da unten drin?
Ich war leider nicht am Wöllenfalltor. Ja, das habe ich nicht mehr geschafft.
Ja, ist.
Also, aber ich weine immer noch ein wenig, wenn ich mal Übertragung aus Darmstadt sehe. Man vermisst doch ein bisschen den Blick auf die alte Gegend gerade. Auch wenn das bestimmt sehr zugig und ganz schlimm im Winter war.
Ja.
Aber so als Zuschauer war das dann doch schon noch was Besonderes.
Ja, ja, das ist richtig. Das hatte schon was. Das ist dann als ganz Jahre Sport auch für die Zuschauer war das schon interessant irgendwo. Ne?
Das ist ja sowieso das Problem, finde ich, als Stadionbesucher, dass wir leider nicht über den Sommer spielen in Deutschland, sondern gefühlt immer nur die zwei ersten Spiele, die ersten beiden Spiele und die letzten beiden Spieltage,
genau,
die Sonne im Stadion haben. Ansonsten sitzt man nur bei Regen und Schnee in Deutschland im Stadion.
Aber dafür sind die jetzt ja mittlerweile, sag ich mal, zumindest in Liga 1 und 2 ganz viel überdacht,
ja,
irgendwo, sodass man dann zumindest ein bisschen trocken Fuß nach Hause kommt. Aber da war es in Darmstadt natürlich wirklich anders. Aber das ist der eigentliche, wenn man das als Charme bezeichnen soll, hat sich da in den Innenräumen abgespielt. Ne? Das war nämlich, also in den Katakomben, wenn man da als Pressevertreter dann da reinmarschiert ist, das war so ein, wie breit macht der Gang gewesen sein, vielleicht 1,50, 1,80 breit, wenn es hochkommt oder sowas, dicker Beton links und rechts und über einem, Treppe runter, da drei Treppen runter, dann fühlte man sich wie, das ist jetzt vielleicht blöd gerade zu sagen oder so, aber man fühlte sich so ein bisschen wie so im Luftschutzbunker. Da war dann der Presseraum, immer alles ganz rührig gemacht bei denen. Und direkt neben dem Presseraum war immer die Gästekabine, also Holstein. Du konntest also die Ansprache vom Trainer mitbekommen, du konntest das Musikprogramm, was in der Kabine abgeludelt wurde mitbekommen. Es ist zum Schreien gewesen, wirklich teilweise. Und das waren deshalb, eigentlich hätten die schon unter diesen Voraussetzungen Lizenz mit ganz, ganz großen Auflagen nur bekommen dürfen. Und irgendwann hätte man das auch verweigern müssen. War wohl ein bisschen Lex Darmstadt 98 als alter Traditionsverein.
Wobei man sich da, glaube ich, oder in Kiel auch nicht beschweren darf mit Sondergenehmigung, glaube
ich. Nein, das will ich auch damit nicht sagen, um Gottes Willen. Ne? Aber das war schon, ich wollte damit nur bestätigen, was dieser Vereinschef da gesagt hat. Das war alternativlos, ne, dieser Stadionumbau. Aber wie gesagt, wenn ich mir das bei Holstein angucke, was da veranschlagt ist als Zeit, wenn es denn im Sommer tatsächlich losgehen sollte, was ja auch immer noch nicht gewährleistet ist, irgendwo 4 bis 5 Jahre, vielleicht sogar noch ein bisschen länger. Ja, da lacht das eine Auge und das andere weint ganz herzhaft. Ne?
Lass uns nochmal aufs Sportliche gucken.
Ja.
Du hast gestern noch mit Jonas Sterner gesprochen beim Training. Wie fit ist er? Ist er sogar schon eine Option für Darmstadt?
Er sagt auf jeden Fall ja. Er sagte, er hatte, wie das, er hat so beschrieben, wie das für einen Jungprofi oder einen Profi seines Alters mit 19 Jahren durchaus nicht unüblich sei. Es ist wohl so eine Form von leichter Überbelastung gewesen, die bei ihm auf einmal von jetzt auf gleich eine Adduktorenreizung hervorgerufen hat. Das heißt also im Klartext, in der Leisten gegen Schmerzen unter Belastung. Muss man reagieren, muss man pausieren, bearbeiten und dann langsam wieder anfangen. Das hat er gemacht. Und jetzt sagt er, er hatte die Trainingseinheit am Dienstag, war ja sehr anstrengend, sehr intensiv. Und er sagte, das war die beste Probe für den Wettkampf. Also er fühlt sich bereit. Das ist schon mal gut zu hören, weil das ist ja ein Spieler, der von Holstein ja fast na, wie soll man sagen, retortenmäßig wäre jetzt auch nicht richtig, aber so in die Richtung aufgebaut worden ist, ja, ne? Also wirklich von der Jugend an mit Jugendnationalmannschaft, dann mal in der zweiten mitgespielt und in der U23 dann in die erste hochgezogen zu den Profis und dann sukzessive immer mal rangeschnuppert, mal ein Kurzeinsatz, dann wieder zurück und Marsch und wieder hin und her, bis er dann, so hat es auch der Trainer erzählt, bis er dann wirklich so weit gewesen ist, dass man ohne irgendeine Einschränkung sagen konnte, jetzt ist er zweitligareif.
Und dann gleich der Durchbruch gegen Pauli.
Ja, genau.
Das war sein Startelfdebüt, ne?
Genau.
Und das war das erste Spiel, als Marcel Rapp dann das 3-5-2 so in der Form jetzt, wie es häufig jetzt zum Einsatz kam, dann auch gespielt hat mit den beiden Schienenspielern, sagt man ja.
Ja. Ja, der Kreativität ja. Für Positionierung. Falsche 9, abgekippt, die 7-3-Viertel.
Und jetzt haben wir die Schienenspieler.
Ja.
Und der linke Schienenspieler, das klappt ja sehr gut da mit Fabian Rehse.
Ja.
Und rechts hat das auch sehr gut geklappt mit Jonas Sterner, nur der war jetzt lange verletzt und dann traten da doch große Probleme auf.
Ja.
Julian Korb hat sich schon so langsam gemacht, war mal wieder ein bisschen besser, dann hat er wieder ein bisschen nachgelassen, aber so richtig seine Position ist es gefühlt dann nicht.
Mhm.
Phil Neumann wurde jetzt auch mal rumexperimentiert. Ja.
Ja, ich bin gespannt, wie mit welcher strategischen Formation Marcel Rapp seine Jungs da in Darmstadt aufs Feld schickt. Ne? Man könnte jetzt sagen, das Personal gibt das wieder her mit Sterner, mit Korb, dass man eine Dreierkette spielen könnte mit den beiden erwähnten Schienenspielern, dann wer auch immer auf der rechten Seite denn das sein soll. Und einem etwas kompakteren Mittelfeld wäre eine Überlegung. Andererseits kannst du natürlich auch sagen, vielleicht ist eine Viererkette, vielleicht gibt das den Spielern noch etwas mehr Sicherheit, ne? Das gerade gegen, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass Darmstadt versucht, mit einer gewissen Angriffswucht Holstein erstmal in die Schranken zu weisen. Das könnten Kombinationen sein, das könnten aber genauso gut hohe, weite Bälle auf die 1,90 und größer Kanten sein. Das, und da ist man vielleicht mit der Viererkette sogar besser aufgestellt, aber das ist eine Bauchentscheidung, würde ich sagen. Das eine ist, hat seine Vorzüge, das andere auch.
Hoffen wir, dass es dann die richtige Bauchentscheidung sein wird.
Ja.
Ich weiß nicht, ob vielleicht auch Oci Vrid schon wieder ein Kandidat sein könnte, der ja gestern gegen oder am Dienstagabend mit der ghanaischen Nationalmannschaft die WM-Quali geschafft hat. 1-1 gegen Nigeria, Hinspiel war 0-0, dann hat es gereicht mit der Auswärtstorregelung, die da offenbar noch gilt.
Mhm.
Also wir können jetzt sagen, wir sind Ghana, wir haben den, Kiel hat den nächsten, vielleicht WM-Fahrer.
Ja, genau, eigentlich haben wir ja sogar zwei, ne? weil Jason Lee zähle ich eigentlich auch noch als Kieler, obwohl er jetzt in Mainz spielt.
Stimmt, der hat die Qualifikation noch zu Kieler Zeiten mitgemacht.
Genau, ne? Genau, und deshalb sind wir sind Ghana, wir sind Südkorea und wenn dann am Freitag bei der Auslosung, warum auch immer, beide Mannschaften, Gruppengegner der Deutschen wären, wäre das Ganze natürlich noch besonders prickelnd. Wer hätte Deutschland ja übrigens auch eine kleine Revanche gegen Jisung Lee gut, ne? Weil sie ja bei der letzten WM in Russland 0-2 verloren haben. Also das wäre schon prickelnd. Nee, aber im Ernst, Oci Vrid jeweils in der Nachspielzeit zum Einsatz gekommen in den Quali-Spielen gegen Kamerun.
Nigeria.
Nigeria, jetzt kriege ich da schon ganz durcheinander. Nigeria. Und also das muss man schon sagen. Das hat ja schon was, ne? Marcel Rapp hat gesagt, ich hatte ihn auch gefragt, ob er denn eine Option wäre für Samstag überhaupt, ne, mit der Flugbelastung und allem drum und dran. Also für ihn ist klar, er ist Donnerstag wieder auf dem Trainingsplatz. Er wird Mittwochabend wohl zurückkommen von seinem Afrika-Trip da und ist Donnerstag wieder auf dem Trainingsplatz und wird voll belastet und ist eine Option für den Samstag. Weil er sagt, der Trainer sagt natürlich auch nicht ganz zu Unrecht, also zum einen hat er sich jetzt ja nicht körperlich überbelastet durch seine Einsatzzeiten, zum anderen ist es eine
Euphorie,
die er mitbringt und da sagt er, nee, das...
Er hat auch schöne Videos auf Instagram gepostet.
Ja, habe ich noch gar nicht gesehen.
Eine schöne Kabinenparty.
Okay.
Mit diesen, ja, doch... einfach schön anzuhören in afrikanischen Gesängen dann.
Ja.
Verstehen tue ich nicht, was sie dann da singen, aber es ist dann doch immer schöner als so sehen Sieger aus. Klingt etwas melodischer.
Ja, okay.
Aber was sich hier doch immer stört, ist dann, dass jeder Spieler ein Handy in der Hand hat bei diesen Videos, ne?
Ja.
Vielleicht sollte man dann doch, wenn dann die Störche den Klassenerhalt dieses Jahr perfekt machen, ich weiß nicht, wie groß das gefeiert wird, aber vielleicht sollte man dann 3-4 Handyabgeordnete abstellen, dass die dann die Party filmen in der Kabine und dann kann der Rest dann die Story teilen bei Instagram. Dann hat nicht jeder auf dem Video ein Handy in der Hand und vielleicht können noch ein paar feiern und singen.
Ja, das auch stelle ich mir auch problematisch vor mit einem Bier oder was auch immer in der Hand.
Das geht ja
weiter. Und dann da tanzen und dann noch ein Handy, also mein Gott nochmal. Also die Spieler beklagen sich darüber, dass sie im eigenen Strafraum die geringste Bewegung, um Stabilität in Gleichgewicht in den Körper reinzubekommen, als Handspiel abgepfiffen wird, aber in der Kabine mit Handy und Getränk in der Hand tanzen. Also naja, gut, ist ein anderes Thema. Ich bin da bei dir. Also den Strafenkatalog vielleicht erweitern und das Aufgebot, das interne Aufgebot um die Handyabgeordneten dann auch erweitern.
Vielleicht kann man sich dann ja nach dem Darmstadt-Spiel, nach einem Sieg in Darmstadt darüber schon mal Gedanken machen, weil dann wäre es doch schon mal ein ganz großer Schritt Richtung Klassenerhalt.
Das wären Big Points.
Wir berichten am Sonntag wieder wie gewohnt im Live-Ticker auf KN Online mit Spielbericht, Einzelkritik und dem Kommentar Nachspielzeit und ja, hoffentlich dann wirklich über einen Sieg der Kieler Störche.
37 Punkte, dann sind es nur noch 3 bis zur magischen 40-Punkte-Grenze. Wenn das schon in Darmstadt so wäre, mit 37 Punkten, wären wir natürlich alle ein bisschen glücklicher.
Genau. Wir drücken die Daumen. Mhm. Also bis dahin, bis nächstes Mal. Ciao, ciao.
Ja, ciao, ciao und schönen Dank nochmal für die Einladung. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Diese Folge von Holstein 1:1 wurde euch präsentiert von den Kieler Nachrichten. Sichert euch jetzt einen Monat lang kostenlos alle News aus eurer Region und zu Holstein und der zweiten Fußball-Bundesliga. Mehr dazu unter kn-online.de/plus.